So, hallo, ich begrüße Sie zum Vortrag recht herzlich. Ich bin Wolfgang und wie angekündigt werden wir uns mit der Hardware der ersten TV-Videospiele beschäftigen. Betonung liegt auf Videospiele, keine Computerspiele. Zu dieser Zeit hatten diese Spiele mit Computertechnik noch überhaupt nichts zu tun. Tja, wie Sie sehen, habe ich weder noch gescheut, hier alles zusammenzutragen. So viele Spiele waren noch nie auf einmal aktiv hier. Mein ganzer Kabelvorrat ist aufgebraucht. Und es ist eben alles live hier, ohne Netz und doppelten Boden. Es wird natürlich recht abenteuerlich zugehen. Ich muss die Geräte alle bedienen. Ich muss Windows-Fenster auf und zu machen, Videos starten, Regieanweisungen wahrnehmen und auch noch auf die verflossene Zeit achten. Dazu muss ich aufpassen, dass ich nicht über Kabel stolpere, die hier noch gezogen sind. Aber wie sagt Udo Lindenberg, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Gut, okay. Erstmal im Schnelldurchlauf die Geräte, die ich vorstellen will. Wir werden ein paar Worte über das Pong-Gerät selbst verlieren. Dann kommt noch ein Beitrag zu meinem Pong-Nachbar. Der ist schon 4 Jahre bei der Gamescom gewesen. Ah, geht gerade nicht. Wir müssen eine Münze einwerfen. Ohne Moos nichts los. Ja, jetzt geht's. Der Einbau des Münzautomaten hat historische Bedeutung. Das werden wir nachher im Film noch sehen. Ja, dann wird es um die Reparatur einer originalen Pong-Platine geben. Eine kleine Bedieneinheit ist noch dazugekommen. Wir wollen mal sehen, ob es geht. So, dazu muss ich hier erstmal umschalten. Ich habe nicht so viele Fernseher, wie ich hier Spiele aufgebaut habe. So, einmal rücksetzen. Der Ball kommt und Pong funktioniert. Prima. Dann habe ich noch nachgebaut das Pong Doubles. Das sehen wir hier. Das ist Pong für 4 Spieler. Also zwei Zweierteams spielen gegeneinander. Das ist ein ungeheurer Spielspaß. Da ist 2 plus 2 mehr als 4. Ja, und dann gibt es noch Space Race. Moment, da muss ich hier mal umschalten auf den anderen Eingang am Fernseher. So, jetzt sehen wir auch das Bild. Das ist hier mein Nachbau von Space Race. Und mittendrin, als ich so ungefähr die Hälfte fertig habe, hatte ich die Gelegenheit, eine eBay-Schrottplatine zu erwerben mit diesem Spiel. Und ich habe es geschafft, auch diese zu beleben. Das sehen wir hier. Ich will die mal kurz starten. Also ich sehe, dass es geht. Okay. Man muss praktisch mit dem die kleinen Raketen durch den Asteroidengürtel durchbringen. Ja, das macht man mit 2 Joysticks. Der versierte Gamer wird natürlich dahinter einen Controller vermuten und eine Schnittstelle zum Gerät. Da muss ich natürlich enttäuschen. Das gibt's alles nicht. Ich gehe mal zu meinem Nachbar rüber. Und wir werden sehen, lediglich das Schalten eines Einganges eines Binärzählers führt dazu, dass sich die Raketen bewegen. Das ist das Tolle an dieser ganzen Gerätetechnik, dass ich mit einfachen logischen Grundschaltungen ganz tolle Spielefeatures erreiche. So, wir haben uns jetzt lange genug mit der Vorrede aufgehalten. Wir wollen dann richtig beginnen. Mit einem gewissen Abstand betrachtet, gab es eigentlich immer eine kontinuierliche Entwicklung in der Videospieletechnik. Wir wollen es aber trotzdem machen, dass wir einige Meilensteine mal rauspicken. Da denke ich zum Beispiel an Tennis for Two oder Space War. Und bei all diesen Geräten war es immer nur einer privilegierten Schicht vorbehalten, zu spielen. Es fehlte noch das Massenmedium. Und dieses Massenmedium, den Fernseher, der war schon lange erfunden, aber noch nicht entdeckt für interaktiven Betrieb. Und wir haben es keinem Geringeren als Ralf Berg zu verdanken, der das entdeckt hat. Er war jüdischer Emigrant aus Deutschland und hat in den USA in den entsprechenden Entwicklungslabors gearbeitet. Hat dort die Brownbox entwickelt. Die Brownbox war das wirklich allererste TV-Videospiel der Welt. Und Moment, ich starte mal noch ein Video dazu. Diese Bilder gingen damals um die Welt, also nicht um die ganze Welt. Wir hier im ostdeutschen Raum hinterm Eisernen Vorhang hatten damals noch nichts mitbekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Die große Tragik im Leben von Ralf Bär war, er war seiner Zeit voraus. Niemand wollte spielen, sogar sein Chef machte ein paar abfällige Bemerkungen, so in der Richtung, das braucht niemand und es war eigentlich schade um die Arbeitszeit. Und erst Jahrzehnte später erhielt Ralf Bär die ihm gebührende Auszeichnung. Der Präsident der Vereinigten Staaten hat ihm die in dieser Branche höchste Auszeichnung zuerkannt. Ja, dann 1972 kam dann Pong heraus. Das ist der Prototyp. Die Väter von Pong, hier ist zum Beispiel Nolan Bushnell, der Atari-Chef, hier ist der Schaltungsentwickler Alan Elkon. Die haben bei der Entwicklung von Pong ordentlich Gas gegeben, wussten aber nicht, ob das ankommt. Deshalb hat man den Prototypen in diesem Restaurant oder Kneipe im Bundesstaat Arizona aufgestellt und wollte testen, ob das in der Öffentlichkeit ankommt. Dazu muss ich jetzt ein Video einspielen. Einen kleinen Moment. Ich muss das über den YouTube-Link machen. So, dieses Video möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Im Prinzip geht es darum, der Wirt hat wenige Tage später angerufen, hat gesagt, ihr könnt eure Kiste wieder abholen, die ist kaputt, aber sie war bis oben hin voll mit Münzen. Und keine einrollende Münze konnte das Spiel mehr rücksetzen. So, das müsste jetzt laufen.
Aber würde die Öffentlichkeit das auch so sehen? Um das herauszufinden, stellten Bushnell und Elkhorn ihren ersten Prototyp in einer Kneipe auf. Wir packten das Gerät in einen Holzkasten, der mit Folie beklebt war. Das war ziemlich schäbig. Dann schraubten wir einen Münzkasten daran und stellten es auf. Dann bestellten wir ein Bier, spielten ein wenig Flipper und warteten ab, was passierte. Einer der Stammgäste hatte den seltsamen Automaten entdeckt. Er warf ein $0.25 ein und das erste Spiel begann. Schnell hatte er begriffen, dass man mit den beiden Knöpfen die Schläger steuern konnte. Sofort versammelte sich eine neugierige Runde, um zuzusehen. Wir sahen eine Weile zu und gingen nach Hause. Am nächsten Morgen riefen sie an und sagten, der Apparat ist kaputt. Als wir das Gerät öffneten, merkten wir, dass er einfach bis oben hin voll mit Münzen war. Und dieses Problem konnten wir lösen.
Als Nolan sah, wie viel Geld der Apparat eingebracht hatte, sagte er nur, jetzt gehen wir in die Massenproduktion.
Ja, genau, das war's, die Massenproduktion. Man bezeichnet ja Pong auch als den Urknall der industriellen Videospieleproduktion. Und wenn wir uns der Spielewelt heute umsehen, so kann man aus kommerzieller Sicht sagen, dass alles einmal aus diesem Spiel hervorgegangen ist. Pong spielt sich auch heute noch sehr gut. Das liegt vor allem an den Features, die man beim Spielen kaum merkt. Zum Beispiel wird die Ballgeschwindigkeit allmählich erhöht. Wir haben 7 verschiedene Abprallwinkel vom Schläger. Tonausgabe war erstmalig, Punktestandsanzeige. Und die ersten Punkte klingen schon fast so ein bisschen analog. Und jeder Spieleprogrammierer der jetzt dieses Spiel vielleicht programmieren möchte, sieht er vielleicht schon in seiner verwendeten Hochsprache Funktionsaufrufe mit bestimmten Parametern. Aber was hat Pong? Pong hat eine Handvoll Und-Gatter, Oder-Gatter, Counter und so weiter, praktisch Grundelemente der binären Informationsverarbeitung. Und aus diesen paar Chips ist praktisch dieses fantastische Spiel gemacht. Ja, wir sehen hier, vielleicht kann man das richtig groß darstellen, im Blockchart-Bild von Pong einen Antennenanschluss. Wozu braucht Pong eine Antenne? Will er vielleicht einen Sender empfangen, um die Bildstabilisierung ein bisschen zu fördern? Nein, das hat einen anderen Grund. Es gab auch früher schon also eine Art Hacker-Szene, die wusste, wenn man in der Nähe eines Gerätes eine starke elektrostatische Entladung vornimmt, induziert das in jeder Leiterbahn, in jedem Draht eine Spannung. Und die kann dazu führen, dass, wenn man Glück hat, dass man keine Münze einzuwerfen braucht, dass irgendwas, ein Rücksetzsignal dort aktiv wird. Und die Antenne empfängt das auch und deren dominantes elektrisches Signal wirkt dann in einer Blockiereinrichtung, die das verhindert. In neueren Geräten baut man sowas natürlich nicht ein. Heute so böse Hacker wie damals, die gibt es natürlich heute nicht mehr. Ja, jetzt kommen wir zum Pong-Nachbau. Ich habe also die Originalschaltung verwendet. Pong kann man wunderbar in einzelne Module zerlegen. Und ich habe diese Module auf die drei Leiterkarten aufgeteilt. Ganz links ist werden die TV-Basissignale erzeugt, auf den Bus gegeben, und die anderen beiden Karten, die zehren davon. Auf die TV-Basiskarte habe ich auch noch das Netz, also die Mittellinie, genommen. Ganz einfach deshalb, weil bei der schrittweisen Inbetriebnahme, wenn diese Karte als einzige drin steckt, dann sehe ich wenigstens was. Wenn die nicht wäre, hätte ich einen schwarzen Bildschirm, kann nichts kontrollieren, und einen schwarzen Bildschirm kann man auch einfach erzeugen, da muss man nicht mal einschalten. So, die zweite Karte realisiert Ball und Schläger, und die dritte Karte ist für Punktestand und Spielsteuerung verantwortlich. Ich hatte damals schon in guter weiser Voraussicht einen vierten Steckplatz freigelassen, und den habe ich dann im nächsten Spiel benutzt für Pong Doubles. Dazu kommen wir dann noch dazu. So. Ich habe noch ein paar Hardware-Add-ons hinzugefügt. Das Spiel ist gerade abgelaufen, da müssen wir noch mehr Geld einwerfen. So, ich habe die Spielerlänge variabel gestaltet. Kinder und Beginner haben es damit leichter. Dann habe ich noch die Entstehung des Balles ein bisschen sichtbar gemacht. So, denn der Ball hat eine horizontale und eine vertikale Komponente. Das heißt, die beiden Videosignale werden erzeugt und auf ein Rotorgatter gegeben. Und dieses kleine, den kleinen Punkt, den Ball, das ist das Produkt der Und-Verknüpfung, Entschuldigung. Ja, mit diesem Knopfdruck wandle ich die Und-Verbindung in eine Oder-Verbindung um, und wir sehen dieses Kreuz. Ich muss ja auch ein bisschen zeigen, dass ich den Ball im Griff habe. Ich kann die horizontale, die Bewegung auch stoppen. Das macht sich gut, um den Ball bei nur horizontaler Bewegung anzuhalten, dass man das Bild auch ordentlich fotografieren kann, dass der Ball stabil bleibt. Gut, okay, dann kommen wir zur Reparatur der Pong Originalplatine. Pong Originalplatine ist die positive Bezeichnung dafür. Negativ ausgedrückt kann man auch sagen, eine eBay-Schrottplatine. Das heißt, man musste die Katze im Sack kaufen, und ja, wir haben Glück gehabt. Ich wähle mal hier das nächste Bild. Ja, das war der Begrüßungsbildschirm. Das war eigentlich eine gute Sache, dass das nach dem Einschalten schon kam. Das heißt, irgendwas lebt dann noch. Und ich konnte dann Pong schrittweise wieder zum Leben erwecken. Das ist gar nicht so schwer, da alles so schön modulartig aufgebaut ist. Die Module bauen funktionell aufeinander auf und man kann praktisch Modul für Modul fertigstellen und hat dann die Aufgabe gelöst. Natürlich braucht man ordentliche Messgeräte dazu. Ein Ostsee, ein Zweikanal-Ostsee ist unbedingt erforderlich. Und dann habe ich mir noch diesen Prüfstift hier gebaut. Das sind 4x6, also 24 Flipflops, die Ausgänge mit einer LED versehen. Und ich kann damit praktisch die Frequenzen erkennen, also Impulse nachweisen mit der richtigen Frequenz. Ich habe auch noch zwei LEDs am negierten und nicht negierten Eingang. Damit kann ich dann das Tastverhältnis auch beurteilen. So, wir können das hier nochmal anwerfen hier, nochmal rücksetzen. Und ja, funktioniert. So, ich zeige mal noch ein paar Bilder dazu. Ja, ein paar Chips waren natürlich defekt, die mussten raus. Das ist gar nicht so einfach. Die saßen also stramm drin. Und wenn man nicht das perfekte und teure Auslötwerkzeug hat, muss man sich dann schon mit anderen Technologien befassen, dass man mit einem leiterplattenschonenden Verfahren die Chips rausbekommt. So, dann, als dann alles soweit fertig war, habe ich dann noch einen Biegetest durchgeführt. Das mache ich nun nicht live, die Blöße gebe ich mir nicht. Ich will ja nicht vor laufender Kamera da was zerstören. Das hätte sich dann bestimmt umgesprochen. So, alles okay. Es war nicht leicht, den Ball in dieser erlaubte Betriebsstellung des Spiels zu bekommen. Aber jede Unregelmäßigkeit im Pulsablauf würde den Ball aus dieser Lage rausbringen. Also der Test ist bestanden. Gut. Dann kommen wir zu Pong Doubles. Dazu muss ich wieder den Fernseher hier umschalten. Ja, da ist es wieder. Ich habe auch hier diesmal nicht jeden Schläger einzeln, wie beim Pong, die Spielerlänge wieder schaltbar gemacht. Und ich zeige zum Pong Doubles mal noch ein paar Bilder. Da gab es nicht allzu viele im Internet. So, Moment, jetzt muss ich hier erst noch was wegnehmen. Ja. Hier haben wir den Schaltungsentwickler, Alan Alcorn, der das Pong Doubles Gerät an die Produktion übergibt. Hier haben wir die beiden Geräte nebeneinander in der Lagerhalle eines Sammlers, das Original Pong Gerät und das ist Pong Doubles. Als nächstes kommt meine Version in der Draft Version. Wir sehen hier im rechten Teil die vierte Steckeinheit. Die erzeugt die beiden zusätzlichen Schläger und die zusätzliche Logik, um die Videosignale mit zu verarbeiten. Dazu möchte ich auch noch mal ein Video zeigen. So, die wird jetzt reingesteckt in den Bus, angeschlossen und wir sehen jetzt nur die Videosignale. Es ist noch nicht die Logik verknüpft. Der Ball, sehen wir gleich, geht nämlich dort durch. Und jetzt wird, ich habe dann die Audiostecker benutzt, die Leitung auftrennen und die neue Logik einfügen. Zuerst werden die Hitsignale korrigiert. Jetzt ist dieser Schläger schon in der Lage, die Ballrichtung umzudrehen. Allerdings, die Richtung stimmt noch nicht. Wenn der Schläger unten berührt wird, muss der Ball nach unten gehen. Und zwar ist es so, dass beim Auftreffen des Balles auf den Schläger ein 3-Bit-Vektor übergeben wird, der für die Steilheit des Balles verantwortlich ist. Und jetzt muss praktisch noch ein 4-Bit ein 3-Bit breiter 4-Bit-Multiplexer ran, der pro Schläger dann den richtigen Vektor an die Steuerung übermittelt. So, das hat auch geklappt. Es funktioniert. Und gerade noch rechtzeitig, um das Spiel um das Spiel zum nächsten Ereignis mitzunehmen. Bei Gamescom. Ja, also kommen wir zum nächsten. Besseres. Bis jetzt war es wohl so, dass man dieses Spiel sich nur auf YouTube ansehen konnte. Moment, da habe ich noch das Video. Ja, das war das Einzigste. Und ich habe es jetzt geschafft, dieses Spiel zu regenerieren. Es war, muss ich sagen, jetzt nicht so der Brüller wie Pong. Es stand auch ein bisschen im Schatten von Pong, dieses Spiel. Und kleinen Moment, ich schalte nochmal um. Es war auch nicht ganz einfach. Ich lasse mal jetzt ein bisschen den Spielertheoretiker raushängen. Man spielte ja auch mehr für sich allein oder wurde ein bisschen nervös, denn wenn man sieht, der andere hat schon ein paar Punkte und man selber noch keinen. Es ist vielleicht zum Training auch eine gute Sache gewesen. Aber dieses Spiel ist technisch sehr interessant, denn hier wird das erste Mal ein Rumbaustein verwendet. Das erste Mal in einem TV-Spiel, auch wenn es das zweite ist, das kam unmittelbar nach Pong raus, ein Diodenrum. Der wird beim Bildaufbau abgefragt nach den Werten für die Raketen. Wir kommen daran nochmal drauf zu sprechen, wenn ich nochmal die Schaltung davon zeige. Das ist jedenfalls schon eine markante Sache hier. Und hier unten im Bild sehen wir, wie scharf das abgebildet wird. Ein solches kleines Quadrat ist praktisch die kleinste Einheit. Das ist ein Bildpunkt im Pong-System. Da muss ich gleich noch dazu sagen, ich verwende ja hier auch wieder eine Basis-TV-Karte, die gleiche, wie ich sie für Pong nehme. Da sehen wir ja noch die Mittellinie von Pong, die habe ich dann natürlich schaltbar gemacht, dass man sie rausnehmen kann. So, das war nochmal kurz dazu. Ja, und jede Diode liefert praktisch getaktet vom Bildpunkt zack so ein kleines Quadrat. So, das ist meine nachgebaute. Ich habe die ist natürlich ein bisschen kleiner geworden, die nachgebaute Diodenmatrix. Ja, und hier haben wir nochmal die Schaltung dieses Diodenroms. Das ist ja auch didaktisch sehr interessant. Wer sich das erste Mal damit befasst, mit einem ROM, der sieht die Adressleitung hier. Hier ist der Line-Decoder, die Lines. Man kann sich unter der Aufrufbreite etwas vorstellen und ein ROM muss auch eine Ausgabesteuerung haben. In dem Fall ist die serialisiert. Ja, die zweite Raketenhälfte wird durch Spiegelung erzeugt. Auch hier wird didaktisch sehr wertvoll. Was ist binär eine Spiegelung? Ganz einfach, die wird erzeugt, indem ich die Adressbits negiere. Das geschieht durch die drei Exklusivordergatter. In einem Exklusivorder verbergen sich ja unzählige wesentliche Funktionen. Unter anderem kann ich die Exklusivorder-Tabelle auch interpretieren als schaltbaren Negator. Wenn also die drei Bits hier dekodiert worden sind, dann kommt ja mit dem vierten Bit die Umschaltung und es liegen die negierten Adressbits an und der Rest der Rakete wird dann abgebildet. So, wenn wir einmal dabei sind, ich habe es, glaube ich, vorhin schon gesagt, jeder Computer, jede andere Logik kann funktionell nur in UND- oder Gatter zerlegt werden. Und ein solches Gatter ist entweder ein Rädchen in einem großen Getriebe oder es hat globale Funktionen. Und hier sehen wir im Schaltplan von Space Race die beiden. Dort liegen zwei Signale an parallel. Einmal das Signal der Sterne und einmal das Signal der Raketen. So, einmal ist es oder verknüpft. Ja, und was ist oder verknüpft? Das ist schlicht und ergreifend das Videosignal. Dann haben wir noch eine Und-Verknüpfung. Und das ist, das ist die Collision Detection. Wen sowas interessieren sollte, wie stellt man das fest, ob so ein winziger Stern irgendwo eine Rakete berührt? Das wird mit diesem einen Untergatter gemacht. Denn es ist ganz einfach. Wir sehen ja, der Fernsehstrahl beschreibt das Bild zeilenweise und Objekte, die getrennt liegen auf dem Bildschirm oder beziehungsweise das Videosignal dieser Objekte wird nie gleichzeitig erscheinen, immer nacheinander, so wie der Strahl das Bild eben schreibt. Aber nur wenn die sich berühren, ist die Gleichzeitigkeit gegeben und die Untertabelle, die Und-Bedingung ist erfüllt und wir haben einen Impuls, der dann entsprechend dem der Logik ausgewertet wird. Ja, das ist auch für Anfänger gut, für frisch gebackene Logiktechniker. Hier sieht man, dass die Zeitdimension dahinter steckt und man kann da schon, wenn man alle Funktionen dieses Spiels sich betrachtet, schon besser über den Tabellenrand einer solchen langweiligen Und-Tabelle drüber raussehen. So. Das dazu. Jetzt kommen wir zu dem anderen Spiel, was auf der Übersicht war. Das ist Rebound. Da gibt es eigentlich auch momentan nur Videos dazu. Ich werde mal so ein Video starten. So, ich sehe gerade, es hängt ein bisschen. Ich nehme mal einfach die Kamera auf den Monitor, da ist es besser. Das erinnert ein bisschen an Tennis for Two. Und bei Tennis for Two war ein kompletter Analogrechner nötig, um die Parabel des Balles zu berechnen. Also die Anziehungskraft. Ja, und hier hat man das gelöst, indem man einfach zwei Binärzähler geschickt verknüpft hat. Also wie gesagt, es ist bei diesen Spielen eine perfekte Schaltungstechnik überall. Ich gebe mal zur Zusammenfassung noch ein Video von allen Spielen rein, die wir gerade so gesehen haben. Wir haben Pong Doubles, Space Race, die ersten drei hatten wir gerade besprochen. Rechts unten sehen wir noch Quadrapong. Das ist ebenfalls dann wieder für vier Einzelspieler. So. Ich wäre damit erstmal am Ende. Man könnte noch stundenlang über die Hardware erzählen. Ich bin dann noch erreichbar über die Q&As und bedanke mich für die Aufmerksamkeit und würde mich dann verabschieden. Danke.